Ich hab mir wirklich gedacht, ich hab das verstanden. Ich hab mir gedacht, ja, nein, ist eh klar, sicher, eben da alles, wenn ich mal eine Frau habe für sie und werde mein Bestes geben und sicher, sie kommt an erster Stelle. Aber dann eben ist meine erste ernste Beziehung gekommen und auf einmal hat sie gesagt, dass ich es gar nicht verstanden habe. Und es hat viel Konflikte gegeben, ich war viel unzufrieden mit viel Sachen. Und im Nachhinein bin ich draufgekommen, dass der Grund immer war, dass ich immer was erwartet habe davon, dass ich Befriedigung, sei es Aufmerksamkeit, sei es, das muss ja nicht immer sexuell sein, sondern irgendwie eigentlich erwartet habe und nicht gekriegt habe und deswegen ein Problem in mir, ein Konflikt, ein Problem oder ein Problem mit der Freundin da war. Und ich habe über das ganze Thema mal mit einem Psychologen gesprochen, der auch Christ ist, der aber auch Menschen betreut, vor allem Missbrauchsfälle und Sexualität generell großes Thema bei dem ist. Und er sagt, er findet es so traurig, dass selbst er in christlichen Bereichen das so fokussiert ist auf diese Bedürfnisbefriedigung. Und der hat mir Sachen verzählt, die hat mir noch nie wer verzählt, wo ich mir gedacht habe, wieso sagt man das keiner? Wo er gesagt hat, immer, wenn es um Sex geht, geht es immer nur um rein und raus, um diese Befriedigung. Er hat gesagt, er nie kommt oder so selten kommt wer auf die Idee, dass es eigentlich um diese Intimität geht, dass zwei Menschen eins sind. Wo er sagt, dass zum Beispiel einfach mal dass es nicht dann rein und raus ist, sondern dass der Mann vielleicht sogar mal in der Frau verweilt und ihr einfach in die Augen schaut und diese Zweisamkeit in einem genießen. Wo es nicht einfach nur um dieses um die schnelle Befriedigung geht. Und er hat gesagt, man glaubt gar nicht, wie viele Leute damit kämpfen und dieses Denken einfach nicht rauskriegen und immer diese schnelle Lösung irgendwie im Kopf haben, oder die schnelle Befriedigung und wie viel kaputt das eigentlich die Beziehung macht. Und ich habe mir gedacht, man muss einfach anfangen darüber zu reden, weil ich als junger Mensch, ich bin eigentlich so verseucht von Filmen, von anderen Sachen, wie Sexualität ausschaut und nie so selten kriegt man eigentlich was beziehungsweise wirklich gezeigt oder erzählt oder gesagt. Und das ist auch einfach irgendwie mein Wunsch an uns Männer, dass wir offener anfangen drüber zu reden, dass zum Beispiel auch erfahrene Männer einfach eine Erfahrung, ein Wissen mit Jüngeren teilen oder dass wir uns echt in der Bibel von Gott unsere Augen öffnen lassen, wo wir so blind sind. Wo ich nur von mir selber sagen kann, eigentlich ist mein Denken und Vorstellen von Beziehung und Romantik so von Egoismus geprägt. Und wie ich schon gesagt habe, es geht echt um Liebe. Die Ehe ist eine bunte Liebe. Und was eigentlich Liebe ist, da möchte ich euch 13. Korinther, also 1. Korinther Kapitel 13, Verse 4 bis 7, vorlesen, und das ist eine ziemlich bekannte Stelle, die ja oft zur Hochzeit gelesen wird. Aber ich möchte mir dann im Detail einfach Gedanken zu den Eigenschaften machen, wie Liebe beschrieben wird. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe ist langmütig, geduldig. Ich wünsche mir einfach einmal für meine Ehe, dass es mehr ist als nur, Schatz, was der ist letztes Mal schon wieder 7 Tage her. Ich wünsche mir echt, dass es mehr ist als nur, um ein Sexleben zu haben. Ich wünsche mir, dass es echte Liebe ist. Und dass es um diese Gemeinschaft, weil es darum geht, dass ich das die einzige Person ist, mit der diese Einheit haben kann, wie Jesus mit Gott ein ist. Das ist das Abbild. Jesus vergleicht diese Gemeinschaft zwischen Gott und seiner Gemeinde wie Braut und Bräutigam. Die Ehe ist wirklich ein Abbild von dem Ganzen. Sucht man echt, selbstlos zu werden, geduldig zu sein, gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Wie oft suchen wir das eigene und sagen, ja, wenn du das für mich tust, dann tue ich das für dich, Ehe ist 50-50 und für Arbeit. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht idealistisch, oder wo ihr sagt, ja, Andi, siehst du nicht, wie es mal so sein wird, aber ich lese in der Bibel, oder ich lasse mich deswegen nicht von dem Ideal, das mir die Bibel vorgibt, abbringen. Ich weiß nicht, ob ich es erreichen kann. Ich glaube, dass es schwer ist. Aber ich will mir einfach nicht das Ziel nehmen, dass es mir so da hinsteckt, wo es Gott eigentlich hingesteckt hat. Weil sonst werde ich immer automatisch drunter kommen. Und dann wird sein Segen auch dabei sein. Und er wird mir auch die Kraft geben, das zu schaffen. Dass ich nicht von meiner Frau was erwarte, dass ich einfach und sage, ich will jetzt das und das von dir, sondern dass sie, egal was sie macht eigentlich, egal was sie tut, dass sie, und auch wenn sie vielleicht schuld ist, ich trotzdem so sehr liebe und nicht um das geht, dass sie meine Bedürfnisse erfüllen kann, dass ich einfach für sie da bin, für sie ein Segen sein kann als erstes. Ich kann einen anderen Menschen nicht verändern aus eigener Kraft. Ich muss immer bei mir selber anfangen. Und das ist Liebe. Was hat Gott gemacht? Gott wäre so enttäuscht mit uns, wenn er so denken würde, wie wir denken. Er wäre so, wow, dann hätten wir genau diese Probleme bei unserer Gottesbeziehung, wie wir in unserer Gesellschaft in der Ehe haben mit diesen Krisen. Dann wären wir schon 10-fach geschieden. Aber Gottes Liebe ist selbstlos. Überlegt es einmal. Wenn ihr gefoltert, geschlagen und verprügelt werdet, und dann fangen die Leute euch nur zu verspotten an, dann wird spätestens dann der Zorn aus euch herausbrechen und ihr werdet schimpfen über die Leute. Und Jesus hat uns so sehr geliebt, dass er geschlagen, gefoltert und umgebracht worden ist. Und selbst, wo sie ihn so verspottet haben und es an die Spitze getrieben hat, hat er gesagt, Gott, vergib ihnen. Weil da war null Rachegedanke, da war null, boah, ich habe ihnen alles da und sie haben mir null Dankbarkeit erwiesen. Null war das da, es war nur Liebe. Und ich wünsche mir, dass wir unsere Frauen einmal zukünftig, die es schon haben, so lieben können, wie Jesus da die Menschen liebt. Mit so einer Selbstlosigkeit, mit so einer Geduld. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Oft sagt man, die Menschen, die einem am nächsten stehen, können einem am meisten verletzen. Und ich wünsche mir, dass es nicht so ist. Weil da steht, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Natürlich ist es komplexer. Natürlich rufe ich jetzt nicht auf, dass jeder rücksichtslos sein kann, weil der andere muss noch nicht lieben, aber in der Ehe ist es noch, glaube ich, nur mal was anderes. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nichts an. Wenn Gott uns das Böse anrechnet, was wir immer machen würden, wir wären so verloren. Wir hätten so viel Strafe verdient. Und ich wünsche mir eine Beziehung einmal mit meiner zukünftigen Frau, wo mich Gott so lehrt in dieser Liebe und so die Augen öffnet für diese Liebe, dass sie nichts Böses anrechnet. Dass mich der Mensch, der am nächsten steht, egal was er tut, nie so verletzen kann, dass ich verbittert werde. Dass auch wenn es vielleicht weh tut, ich diesen Schmerz zu Gott bringe. Und auch da, wo ich meine Bedürfnisse vielleicht nicht erfüllt werden, eigentlich meine Bedürfnisse alle in Gott erfüllt sind. Weil wenn meine Beziehung zu Gott eigentlich mir das alles gibt, was ich brauche, und das ist eigentlich, sollte eigentlich so sein, das steht in der Bibel. Er hat uns alles gegeben, um ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Er ist eigentlich alles, was wir brauchen. Dann bin ich frei, andere selbstlos zu lieben, weil ich dann nichts mehr von einer brauche, weil ich alles, was ich brauche, um wohl zu sein, um Wohlbefinden zu haben, eigentlich von Gott kriege. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Und ich hoffe, ich habe euch einfach damit ermutigen können, darüber nachzudenken, echt selbstlos zu werden in der Liebe, selbst zu sehen, echt, wo man vielleicht selbstlos zu kämpfen hat mit gewissen Bedürfnissen, dass die befriedigt werden, dass das im Vordergrund steht, dass man echt Gottes Gegenwart sucht und sein Herz verändern lässt und anfängt zu sehen, das Thema, wie er das sieht. Dass es nicht um Sex an sich geht, sondern um viel mehr dahinter. Dass man es anfängt zu entdecken. Und zum Schluss möchte ich nur ein anderes Thema kurz anschneiden. Oder kurz, ich hoffe, es wird nicht zu lang. Naja. Das ist nämlich echt sehr wichtig. Weil das wird so selten angeredet und das ist Pornografie. Das ist ein Thema, das für das, wie groß es eigentlich ist, wenig Beachtung findet. Wenig geredet drüber wird. Auch in der Gemeinde. Und wenn drüber geredet wird, dann meistens sehr unpersönlich. Und Allein statistisch gesehen haben über 90% der Männer ein Problem damit. Ich weiß nicht, ob es ein Problem meiner Generation ist. Das weiß ich nicht. Vielleicht auch der älteren Generation. Ich weiß zumindest, dass es in meiner Generation die Möglichkeit, zu pornografischem Material zu kommen, ein tausendfach einfacher ist. Du musst nirgends mehr hingehen, du musst nichts mehr kaufen, du kannst das übers Internet jederzeit überall erreichen. Und für das, dass eigentlich so viel Leute davon betroffen sind, kümmern wir uns eigentlich ziemlich wenig drüber. Und selbst wenn man mal drüber redet, dann ist es so unangenehm, dass man es lang dann wieder nicht antastet. Und dann denken wir, wieso kann man das machen? Wie kann man wen so hilflos zurücklassen? Weil was da mal mit wem, der drogenabhängig ist, den schickt man in die Reha. Was da mal mit dem, der Alkoholiker ist, den schickt man zu den anonymen Alkoholiker. Was da mal mit dem, der Probleme mit Pornografie hat, das soll er selbst klären. Mir ist es so ein Anliegen, dass das echt ein Thema wird, wo wir uns umeinander kümmern. Und ich will Heiligung. Ich will, dass das gereinigt wird. Ich will, dass wir Männer werden nach Gottes Herzen, die gereinigt sind in ihrer Sexualität. Aber genau diese Verschwiegenheit in der Gemeinde nährt eigentlich nur diese verborgene Sünde. Weil da, wo Bekenntnis in die Freiheit führen wird, hat man Angst, dass man verurteilt wird. Hat man Angst, dass man der Einzige ist. Hat man Angst, dass Leute draufkommen, dass man nach 30 Jahren, wo man schon 30 Jahre Christ ist, immer nur ein Problem damit hat und dass sie ausversteht, dass man irgendwie gestört ist oder ein besonderes Problem hat oder irgendwas mit dir nicht stimmt. Und da möchte ich sagen, das stimmt nicht. Das Evangelium zählt für die genauso viel wie den, der es zum ersten Mal hört. Und wenn du immer nur ein Problem mit Pornografie hast, dann nicht, weil du so verdreht und gestört und hilflos und hoffnungsloser Fall bist, sondern weil du immer nur eine arme Seele ist, die gequält und gefangen von der Sünde ist, für die eigentlich Gott gekommen ist, als Jesus, um uns davon zu befreien. Und das ist mir so ein Anliegen, dass wir drüber reden, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir uns gegenseitig anspornen zu guten Werken, wie es im Hebräer steht. Weil ich werde nachher nur meine eigene Geschichte kurz dazu erzählen, aber dass du das bekennst und darüber sprichst, ist der erste Schritt, dass du Licht einbringst und Freiheit kommen kann. Weil allein aus dir selber wirst das du nicht schaffen. Allein aus dir selber, ich habe schon so viel gehört, wo Leute sagen, ja, nein, du musst das machen mit Gedankenstopp und Disziplin und Security-Software am Computer. Das können zwar gute Werkzeuge sein, aber sie werden dich nicht retten. Sie werden dich da nicht rausbringen. Und allein wirst du da nicht rauskommen. Du brauchst Hilfe, du brauchst wen, der mit dir den Weg geht. Und wenn du noch nie mit wem drüber gesprochen hast, dann bitte dich darum. Geh zur Person deines Vertrauens. Hol dir einen Rechenschaftspartner, der dich immer fragen kann, wie geht's dir damit? Wenn du sogar wen kennst, dann such dir vielleicht sogar einen Therapeuten, der dich begleitet, der sehr Experte auf dem Gebiet ist. Weil der Feind hat dich so lange in der Hand, solange es keiner weiß. Weil dann hast du Angst, dass er ans Licht kommt, dann hat er die einzige Macht, die der Feind jetzt noch hat, wo Jesus uns eigentlich von allem befreit hat, ist Scham und Angst. Und dies wirst du durchbrechen, wenn du anfängst, das zu überwinden und dazu zu stehen und sagen, hey, ich brauche Hilfe. Ich meine, wir sind nicht unschuldig, dass wir in sowas hineingefallen sind, aber wir sind, es ist jetzt keine Brandmarkung, die dich als kranken Irren abstempelt. Jesus setzt es sogar gleich, wenn du einfach nur einen Blick auf eine andere Frau wirfst und einen falschen Gedanken hast, das ist genau dasselbe. Es geht nicht um das, dass du was Schlimmes gemacht hast wie wir anders. Es geht um das, dass unser ganzes Denken über Sexualität verändert wird. Und da gibt es echt gute Mittel. Such deinen Rechenschaftspartner, wie ich schon gesagt habe. Setz die gefährlichen Situationen nicht aus. Wenn du müde bist, geh schlafen. Gib dir nicht gefährlichen Orten aus, aber ohne Angst, sondern immer mit Hoffnung, dass du frei werden kannst. Und wenn es wen interessiert, es gibt zum Beispiel super österreichische Organisation Safer Surfing von Phil Pöschl, der sich genau mit dem Thema befasst. Der selber abhängig war von Pornografie, frei geworden ist und jetzt andere hilft, Da gibt es einen Online-Kurs. Das kann man suchen, das ist echt hilfreich. Und ihr, und vor allem möchte ich auch an euch Väter reden. Vor allem an euch Väter, redet mit euren Kindern drüber. Weil jedes Kind hat mittlerweile Zugriff drauf. In die Schulen, jeder hat solche Filme auf den Handys. Das Internet ist mit einem Klick am Handy ist es sofort erreichbar. Aber redet mit einer in Liebe und Verständnis drüber. Weil gerade Mütter haben oft vielleicht weniger Verständnis. Und eins kann ich sagen. Einfach zu sagen, hey, das ist nicht gut, du machst es nicht, ich hoffe, du machst es eh nicht, gell? Wahrscheinlich, gell, du weißt eh, was falsch ist, du machst es nicht, das bringt nicht viel. Die Kinder wissen, dass es nicht richtig ist. Und meistens wollen sie es vielleicht auch gar nicht. Aber gerade in dem Alter, im jugendlichen Alter, ist es fast unmöglich, allein diesen Trieb zu widerstehen, wenn du mal drinnen bist. Und da möchte ich echt ermutigen, habt Verständnis, wirklich Verständnis. Das nicht vorwerfen, sie wissen, was dran falsch ist. Sondern sie sind nicht Leute, die was falsch gemacht haben, bestraft werden, sie sind Leute, die bis in Hals in einem Morast drin stricken und Hilfe brauchen, eine Hand, die sie rausholt. Mit Liebe und Verständnis. Und lasst uns untereinander helfen. Lasst uns die vielleicht nicht betroffen sind davon oder die vielleicht Freude waren haben, lasst uns teilhaben an eure Erfahrungen. Ich wünsche mir das wirklich so sehr, dass wir Männer nach dem Herzen Gottes werden, die geheiligt sind und selbstlos liebend sind. Die den Wert der Frau und der Sexualität in Wahrheit erkennen. Aber als Einzelkämpfer werden wir versagen. Lasst uns echt zusammenhelfen, füreinander da sein. Und wie wir schon gesagt haben, es wird die Möglichkeit für Gebet geben und ich kann es jetzt auch nicht fordern, aber ich würde mir es einfach wünschen, wenn sie es wollen, dann können sie es machen. Dass wir uns einfach jetzt in kleine Gruppen zusammentragen und generell drüber reden, wie es uns damit geht. Vielleicht Sachen bekennen, die wir noch nie bekannt haben. Wissen, dass wenn wir es mit ihm verzöhnen, dass wir auf Verständnis stoßen werden und nicht auf einen verurteilten Blick, sondern auf Liebe und auf Hilfsbereitschaft. Und dass wir füreinander beten, dass wir Sexualität so erkennen, wie Gott sie geschaffen hat. Nehmen wir dem Feind echt die einzige Waffe weg, die er noch hat, die Angst und die Scham, und brechen wir dieses Tabu und stehen gemeinsam ein, dass wir uns heiligen und reinigen. Gemeinsam schaffen wir das. Als Männer in der Gemeinde. Einheit, Gott spricht so stark über Einheit. Wie es geht, einer schlägt Zehntausende und zwei schlagen Hunderttausend. Oder 10.000. 1.000 und 2 10.000. Oder im Evangelium, wo es heißt, wenn zwei sich einer Sache einig sind, dann wird einer nichts im Weg stecken können. Dann wird Gott einer geben, was sie bitten. Weil Pornografie zerstört deine Beziehungen, es zerstört deinen Blick, es zerstört deinen Antriebslust, deine Kreativität. Es zermürbt dich. Und oft kannst du, weißt, dass es falsch ist, aber du schaffst es allein nicht raus. Und es zerstört den Blick über Sexualität. Und darum brauchen wir einander. Und darum wäre es mir ein Anliegen, ich müsste es nicht machen, aber ich würde mir es einfach wünschen. Dass wir in kleinen Gruppen zusammengehen, drüber reden, wie es uns geht und füreinander beten. Wenn du nichts sagen willst, sagst du nichts. Und wie gesagt, der Hannes, ja, oder ich glaube, jeder andere ist bereit für Gebet, wenn wir Gebet haben will. Dass wir jetzt einfach nur ein bisschen Zeit drüber nehmen, zu reden drüber, gemeinsam zu beten. Und vielleicht schließt dann der Hans dann noch offiziell ab. Danke.